Und damit ganz herzlich willkommen zur nächsten Episode meines Podcasts China Calling Huan Ying Nimen Lai. Ja, das erste Halbjahr ist fast zu Ende, wenn du diese Episode hörst, sehr wahrscheinlich für dich. Und keine Angst, ich will jetzt keinen langweiligen Halbjahresrückblick jetzt schon im Juni machen. Aber tatsächlich muss ich sagen, ist das erste Halbjahr für mich schon auch so ein Cut. Und das ist eher zufällig, behaupte ich mal, dass für mich einige Dinge jetzt sozusagen abgeschlossen sind zum ersten Halbjahr. Im Prinzip war das erste Halbjahr für mich schon sehr, sehr bewegend. Es hat angefangen mit dem Podcast hier, wenn man so will. Habe ich ja im Januar, zum 1. Januar sozusagen angefangen aufzunehmen, wöchentlich. Und deshalb jetzt auch schon die 26. Episode hier heute veröffentlicht. Und dazu kam natürlich dann vor allem auch nochmal bei mir ein großer Umbruch mit dem Umzug nach China. Die ganze Vorbereitung alleine schon in Deutschland. Und jetzt natürlich nochmal speziell dann auch die Zeit hier in Guangzhou, die sehr, sehr ereignisreich für mich war. Sehr, sehr viele Dinge auf der einen Seite organisiert, aber parallel natürlich, vor allem dann auch geschäftlich. Wir haben viele neue Dinge gestartet, haben natürlich auch so ein bisschen das Momentum mitgenommen jetzt von China, als ich jetzt hier war, was Inhalte angeht und gleichzeitig auch. Und es war natürlich auf der einen Seite in Kombination, auf der anderen Seite hatten wir das geplant, haben wir viele neue Produkte gestartet. Ich habe ja hier vor ein paar Episoden über diese Community gesprochen. Das ist ein Aspekt, der mich jetzt viel beschäftigt hat. Dann natürlich, sozusagen meine eigene Arbeitsumgebung hat sich ein bisschen geändert. Ich habe einen eigenen Börsendienst. Vorher war ich ja Teil eines Produktes, haben dort China betreut und jetzt haben wir China sozusagen nochmal rausgelöst, das eigenes Produkt und uns da voll drauf fokussiert. Das war natürlich auch viel Arbeit jetzt, weil wir da viel nicht nur an Inhalten geliefert haben, aber auch konzeptionell da machen mussten. Und es hat aber unglaublich Spaß gemacht, wenn man sowas selbst in die Hand nimmt, und haben dort jetzt auch ein richtig gutes Produkt. Und dann habe ich auch noch einen eigenen Newsletter jetzt neu bekommen, wo ich auch nochmal gewisse Dinge abdecke. Der ist auch übrigens absolut kostenlos. Ich glaube, den packen wir einfach mal in die Shownotes rein. Das kann ja nicht schaden. Der heißt China to West Express, wird im Normalfall jetzt wöchentlich erscheinen. Wird sich natürlich, wie der Name suggeriert, vor allem mit China beschäftigen, aber auch andere Dinge in den Kontext einordnen. Also viel zu Asien, zu den BRICS-Staaten. Jetzt der erste Newsletter, da habe ich über die Zölle gesprochen, aber auch so ein bisschen einen Abriss gegeben. Was eigentlich ist die Historie von Zöllen? Wie sieht das aus? Wie steht der Asien da? Also kannst du gerne mal reinlesen. Absolut kostenlos für dich. Und insgesamt hat es halt für mich wieder so ein bisschen bestätigt, ein Credo, was ich immer mehr verinnerlicht habe oder was ich auch wahrgenommen habe. Und das ist wirklich, dass man oft überschätzt, was man kurzfristig erreichen kann. Ja, da ist man oft desillusioniert oder merkt, okay, es funktioniert doch nicht so schnell. Man hat doch irgendwie mehr Hürden. Aber man unterschätzt, was man langfristig liefern kann. Ja, wenn man da akribisch arbeitet, wenn man sich da klare Ziele steckt, noch einem guten, starken Team ist, wie ich es bin, dann kann man da sehr, sehr viel erreichen. Und wenn man jetzt zurückblickt, also für mich das erste Halbjahr, was ich eigentlich so wirklich da alles gemacht habe und leistet, da muss ich sagen, weiß gar nicht, wo ich die Zeit her hatte irgendwie. Und ja, genau, dann hatte ich ja auch noch Mandarin-Unterricht, sehr intensiv. Das ist jetzt auch, das geht jetzt so ein bisschen runter, weil wir jetzt hier eben wirklich Sommer haben, dann auch sozusagen eine Art Semesterferien, wenn man es so möchte. Und das heißt für mich, ich habe definitiv jetzt auch wirklich ab dem 1. Juli ein bisschen mehr Zeit. Was mache ich dann? Mein Vater hat mich darauf hingewiesen. Tour de France schauen natürlich. Und ich werde auch ein bisschen mehr reisen. Ja, das war für mich jetzt die letzten Wochen nicht so möglich, oder Monate, muss man sagen, wie ich es eigentlich normalerweise handhabe. Hatte verschiedene Gründe, ist aber völlig in Ordnung, ja, dass man auch mal so Perioden hat, wo man halt nicht alle zwei Wochen irgendwo durch die Gegend tingelt. Aber ich werde das natürlich jetzt machen. Und bei mir Reisen ist natürlich, also es ist natürlich schon auch Wohlfühlfaktor, klar, aber für mich ist Reisen schon auch irgendwo, ich sehe das schon auch als Teil meines Berufs, dass ich natürlich China erkunde, ja. Ich werde jetzt auch bei der ersten Reise nach Hunan, das ist die Nachbarprovinz, natürlich ein bisschen wandern gehen, aber auch dort schaue ich mir zum Beispiel die Hauptstadt für einen Tag zumindest mal an, Changsha, um auch dort so einen Eindruck zu bekommen. Ja, für mich ist es ganz wichtig, dass ich wirklich auch ein Gefühl dafür bekomme, wie sind die Leute drauf, wie läuft die Wirtschaft und wie sehen andere Teile von China aus. Ja, ja, und eine Sache, die natürlich einen immer begleitet hier und das ist auch so mit der größte Unterschied im Alltag zu meinen vorherigen Stationen in Asien, Das ist Mobile Payment. Mobile Payment, und darüber möchte ich heute mal sprechen, über die Zahlungsmethoden hier in China. Weil das, glaube ich, schon nochmal was Interessantes ist, wie sich das so entwickelt hat. Viel über China aussagt und auch, wo wir dahin steuern, auch ein Thema ist, was ja, glaube ich, in Deutschland viele irgendwo doch beschäftigt. Werden wir irgendwann eigentlich komplett bargeldlos leben? Und interessant ist, dass China, wenn man da mal drauf blickt, dass China eigentlich lange Zeit ein komplettes Bargeldland war. Also Kreditkarten und so, das gab es eigentlich überhaupt nicht. Das hat man im Prinzip übersprungen. Man spricht ja da oft dann vom Leapfrogging. Das heißt, wenn man eine Technologie komplett überspringt, wobei man sich jetzt überlegen kann, ist Kreditkarte überhaupt so eine Technologie? Aber im Prinzip haben die Chinesen das nie genutzt. Und hatten sie aber dann schon eine Einführung von Kreditkarten, haben dann vor allem auch ihr eigenes System genutzt, Union Pay, wo dann im Prinzip, sag mal, die Hälfte aller Kartentransaktionen entfiel auf Union Pay, war dann einer der größten Zahlungsanbieter der Welt, theoretisch mit dieser Bevölkerung. Aber wie gesagt, nie durchgesetzt. Und 2013, das war nochmal so als Marke, 2013 war noch ein Jahr, wo China eigentlich noch komplett bargeldbasiert war. Ja. Und dann, Anfang 2014, dann ist etwas passiert, was China wirklich für immer verändert hat, kann man sagen. Eigentlich eine Lappalie, und das war das chinesische Neujahr, was ja jedes Jahr stattfindet, wie ihr euch denken könnt. Aber dort hat dann WeChat ist sozusagen das WhatsApp von China, aber eben noch ein bisschen mehr hinten dran. Die haben angefangen, Benutzern sozusagen digitale rote Umschläge zu verteilen, beziehungsweise dies ermöglicht. Das muss man so sagen, das nennt man Hongbao im Chinesischen. Und die schenkt man sich gegenseitig, zum Beispiel zum Neujahr, klassischerweise eben den Kindern. Also es gibt dann wirklich rote Papierumschläge. Habt ihr vielleicht irgendwie schon mal gesehen, in irgendeinem China-Laden, in Chinatown, keine Ahnung wo. Und gibt es so verschiedene Anlässe, aber normalerweise sind da eben Geldscheine drin. Und WeChat hat das digitalisiert. Ja, das heißt, ich konnte jetzt plötzlich per WeChat diese Hongbaos verschicken. Hat sich bis heute auch so bewahrt, dass man da, ja, wie gesagt, diese Sachen verschicken kann. Und ich kann jetzt irgendwie kann auch zum Geburtstag sein, ja, dass jetzt irgendjemand einen Hongbao schickt und der klickt dann drauf und dann öffnet sich das und sieht man, okay, wie knausrig oder wie generös war der andere. Und damit hat man sozusagen angefangen, Mobile Payment zu öffnen. Ob man damals wirklich diese Intention hatte, das dadurch so auszulösen, ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Aber auf jeden Fall hat es einiges mit dieser Gesellschaft gemacht. Und es hat damals unglaublich schnell die Mobile Payment Nutzer von quasi 0 auf 100 Millionen angehoben. Ja. Und das hat sich dann aber auch im Alltag immer mehr etabliert. Aber da hat man normalerweise an keinen Hongbao geschickt, sondern es gibt ja eine ganz normale, also einmal sage ich mal eine Payment-Funktion, ja, wenn ich jetzt irgendwo zahle, normalerweise scanne ich dann den QR-Code in dem Restaurant oder wo auch immer. Und das andere ist, dass ich auch einfach Geld verschicken kann. Da nutze ich aber normalerweise keine Hongbao aus, sondern ich habe dich eben als Kontakt drin und es geht ungefähr in 5 Sekunden, habe ich dir Geld geschickt. Also es ist wesentlich einfacher, schneller, als wenn ich jetzt das über PayPal oder über sonst wie mache. Ja, also es ist unglaublich attraktiv und auch etwas, das man hier sehr, sehr viel nutzt. Gehe ich gleich nochmal drauf ein. Und das Ganze hat sich dann ja so etabliert und so entwickelt. Und heute hat WeChat keine 100 Millionen Nutzer mehr, sondern 1,1 Milliarden aktive Nutzer. WeChat Pay alleine, ja. Man sich jetzt fragt, aber wie haben wir es geschafft, dass so viele da quasi mitmachen? Also im Prinzip, an der Zahl merkt ihr ja schon, Moment, da sind ja auch viele ältere Leute dabei. Und das ist etwas, was, glaube ich, in Deutschland schwieriger vorstellbar ist. Und da ist jetzt so die Frage, sind die einfach hier so affin mit sowas, dass auch die älteren Leute da so dabei sind? Würde ich gar nicht sagen, aber man hat hier sehr clever weite Anreize gesetzt. Ja, man hat zum Beispiel die Taxifahrer, die ja eher ein bisschen älter sind, denen hat man zum Beispiel gewisse Rabatte gegeben. Das heißt, wenn ihr Mobile Payment akzeptiert in den Taxis, dann bekommt ihr hier entsprechend die Discounts. Auch bei Restaurants hat man das dann so gemacht, dass man eben alle dazu bewegt hat. Hey, sagt, wenn ihr jetzt hier mit dem Handy zahlt, dann bekommt ihr hier das und das. Und dann sagt, ja klar, machen wir sofort. Ja, heute macht das keiner mehr. Heute ist einfach so etabliert, dass man das nicht mehr machen muss. Aber so hat es funktioniert, ja. Und dadurch haben wir durch diese Konzerne unglaubliche Marktmacht. Also es gibt im Prinzip zwei, es gibt nicht nur WeChat Pay, sondern auch Alipay. Alipay logischerweise von Alibaba, das andere von Tencent. Die letzte Zahl, die ich jetzt hier habe, sagt, dass WeChat Pay 42% des Marktes hat, Alipay 54%. und die eingangs erwähnten UniPay kommen auf 4%. Dass Alipay da größer ist, liegt aus meiner Sicht daran, dass Alipay eben Alibaba und Taobao hinten dran hat. Ja, also Tencent hat ja im Prinzip keinen E-Commerce, das ist eine Social-Media-Plattform, also Plattform ist leicht untertrieben, aber sie haben ja da keine großen Shops hinten dran, nur integrierte Sachen. Aber Alibaba hat ja mit Tmall, mit Taobao und so weiter im Prinzip viel E-Commerce und da ist es eher daraus übrigens entstanden. Ja, und Alipay ist ja dort das, Zahlungsmittel der Wahl und deswegen sind sie da insgesamt größer, macht auch Sinn. Aber ich würde sagen, im Alltag hier ist definitiv WeChat verbreiteter, weil es eben schon Teil dieser App ist, die man ja eh ständig verwendet. Ja, ja, heißt es jetzt, dass man hier überhaupt nicht mehr mit Bargeld bezahlen kann? Nein, das ist nicht so. Und da gab es jetzt einen wirklich interessanten Vorfall, wo China mehrere Unternehmen mit Geldstrafen belegt hat, weil sie Bargeld abgelehnt haben. Also es ist so, dass man theoretisch nach wie vor überall Bargeld akzeptieren muss, ja. Und da haben wir jetzt eine Kampagne gestartet, dass man gesagt hat, hey, völlig okay, dass ihr quasi digitale Zahlungsmittel bevorzugt, ihr müsst aber nach wie vor in der Lage sein, Bargeld zu akzeptieren. Und da gab es dann mehrere Vorfälle jetzt, unter anderem bei KFC, der hier auch sehr, sehr groß und beliebt sind. Da hat man dann die Filiale oder es waren glaube ich mehrere, die hat man mit Geldstrafen belegt und vor allem auch die Mitarbeiter. Ja, die Summen, muss man sagen, waren relativ gering. Ich glaube 30.000 Yuan für diese Filiale sind das 4.000 Euro circa. Und aber immerhin auch ein Mitarbeiter oder mehrere Mitarbeiter, verantwortliche Mitarbeiter mit 3.000 Yuan. Das ist so 400 Euro. Und ja, das ist schon ganz interessant. Also es waren mehrere Unternehmen, es waren nicht nur KFC. Und ja, anscheinend will man da auf jeden Fall dafür sorgen, dass diese Option weiterhin besteht. Offiziell steht auch immer in diesen Berichten, ja, man macht das auch, damit die Ausländer hier weiter besser zahlen können. Ich glaube, es ist so ein bisschen, dass man sich einfach diese Option weiterhin offen halten will. Dass man sagt, wir wollen natürlich immer noch theoretisch die Möglichkeit haben. Und vor allem gibt es eben auch in der Bevölkerung Leute, die nach wie vor mit Bargeld zahlen wollen. Wir wissen ja, China ist ja auch eine Bevölkerung, die älter wird und viele von denen müssen halt sozusagen diese Option haben. Und ich glaube, China will auch einfach am Ende diesen Konzern nicht zu viel Macht geben und sagen, ja, wir wissen, ihr habt jetzt den Markt hier komplett, das werden wir auch nicht ändern können, aber wenn wir wollen, ja, können wir morgen sagen, wir gehen komplett auf Bargeld zurück. Ja, werden sie wahrscheinlich nicht machen. Es gibt auch noch den E-Yuan, das habe ich immer noch nicht ganz verstanden, deswegen rede ich heute auch nicht drüber, aber das ist sozusagen die dritte Option. Ich habe nämlich die Tage zum Beispiel gesehen, ja, in der Metrostation, bei einem Automaten stand auch tatsächlich, bei dem Automaten, also lief so ein, wie nennt man das, so eine Leiste durch und da stand, wir akzeptieren WeChat, Alipay und E-Yuan. Ich denke so, E-Yuan, ich weiß es nicht, wer das hier wirklich nutzt. Anscheinend scheint es doch ausgerollt zu sein. Es ist ja auch keine Kryptowährung, es ist auch mehr als nur einfach sozusagen RMB auf deiner Wallet. Also ja, also das ist sozusagen noch die Option, aber China will es mit dem Bargeld offen halten. In der Realität muss man natürlich sagen, sieht es ganz anders aus. Da ist im Prinzip, gibt kaum Kreditkarten, es gibt auch kaum Bargeld, sondern es geht einfach alles über diese beiden Apps. Und da ist wieder so die Frage, ja, wo kein Kläger, da kein Richter. Also ich meine, die meisten Leute werden sich nie beschweren, dass ich nicht mit Bargeld zahlen kann, weil es einfach ganz normal ist. Ja, also das ist einfach das Nutzerverhalten. Wer da jetzt in diesem Fall geklagt hat, weiß ich nicht. Oder wie es überhaupt rauskam oder ob man einfach irgendwelche Untersuchung macht, wer lässt theoretisch noch zu, sozusagen. Aber ja, es ist einfach heute komplett verbreitet und für Ausländer ist es mittlerweile auch ein Stück weit einfacher, weil wir eben die Kreditkarte sozusagen verbinden können. Ja, also ich kann bei WeChat meine Kreditkarte hinterlegen und dann wird die direkt belastet. Was aber, ich sag mal, wenn ihr jetzt hinkommt zum Reisen, ist es völlig ausreichend, aber es ist trotzdem eingeschränkt. Und zwar, ich will das nicht zu technisch machen, aber es ist so, wenn ich jetzt zum Beispiel größere Beträge verschicke oder ich verschicke Geld an Leute, also ich zahle jetzt, es gibt immer zwei Optionen, ich verschicke Geld oder ich zahle direkt. Wenn ich direkt zahle, dann ist es relativ einfach für Ausländer. Dann nehme ich mein WeChat und das belastet direkt meine Kreditkarte, wenn die eben verknüpft ist. Ja, da gibt es auch einen Sicherheitsmechanismus, läuft super gut. So, wenn ich aber Geld verschicke, dann kann ich nicht meine Kreditkarte belasten, sondern dann brauche ich im Prinzip ein Guthaben. Und dieses Guthaben auf meiner Wallet, ja, was ja irgendwo auch wieder Sinn macht, Das kann ich nicht mit der Kreditkarte auffüllen. Ich kann jetzt nicht, es gibt eine Funktion, die heißt Top-Up, ja. Man sagen, okay, cool, Top-Up, ich mache jetzt hier 1000 Yuan drauf und dann kann ich aber das nicht von meiner Kreditkarte holen, sondern das brauche ich von einem chinesischen Konto oder das muss mir jemand schicken, ja. Und das ist etwas, was nicht so ideal ist, weil man das doch für gewisse Sachen manchmal braucht, wenn man hier länger ist. Zum Beispiel meine Miete. Ich schicke meine Miete direkt an meinen Vermieter. Und das kann ich nicht bei Kreditkarte machen. Wäre cool, ja, aber dann könnte ich direkt hier richtig Meilen abziehen. Das funktioniert aber nicht. Ja. Wie löse ich das? Ich habe zum Glück eine chinesische Bankkarte. Und was ich dann mache, ist wirklich, ich gehe 1 bis 2 Mal im Monat an den Geldautomaten mit meiner ausländischen Kreditkarte, die speziell für Bargeldabhebung geeignet ist, hebe sehr, sehr viel Bargeld ab, nehme dieses Bargeld, gehe zu einer anderen Bank, und zwar bei der Bank, wo ich sozusagen mein Konto habe, registriert bin, mein chinesisches Konto, zahle dieses Bargeld auf das chinesische Konto ein und dann nehme ich mein WeChat und mache quasi ein Top-Up von WeChat mit dieser chinesischen Bank. Das funktioniert super gut. Klingt jetzt erstmal total irgendwie grotesk, weil es ja eigentlich die Sachen vereinfachen soll. Aber ich sag mal so, es ist nicht wirklich zeitintensiv. Und wenn es so funktioniert, dann ist es halt so, ja. Also, das ist so, wie ich das hier mache. Und jetzt die Frage, zahlt überhaupt noch jemand mit Cash? Ja, es gibt ein paar. Und im Prinzip gibt es 2 Gruppen. Das sind wirklich ältere Leute noch, wobei auch die überwiegend, glaube ich, mittlerweile umgestellt haben. Aber da ist es schon so. Das sehe ich jetzt im Alltag hier nicht so, weil zugegeben, dort, wo ich normalerweise bin, ich sehe viel ältere Leute, aber die zahlen nicht dort, wo ich bin. Was meine ich damit? Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel in einen Café oder so gehe, dann sind hier in China keine älteren Leute. Die meisten älteren Leute gehen eben auf die Märkte und so weiter noch, wo ich jetzt normalerweise nicht bin. Aufgrund meiner Tätigkeit bin ich da jetzt normalerweise weniger auf irgendwelchen großen Märkten unterwegs und deshalb sehe ich das so nicht, aber ab und zu bei einem Convenience Store oder so sehe ich das schon noch, dann geht mal die Schublade auf und hat irgendwann mit Bargeld bezahlt, ist aber sehr selten. Und die 2. Gruppe, die mit Bargeld hier zahlt, das sind die Afrikaner. Es gibt ja hier in Guangzhou relativ viel Afrikaner, die hier Business betreiben und die haben teilweise keine Möglichkeiten, mit dem Handy zu bezahlen. Da habe ich verschiedene Beispiele. Wir hatten neulich beim Fußball, da war einer dabei, der hat dann also normalerweise Fußball, also um auch diesen Vorteil mal zu zeigen, das ist so, wir haben einen, der das organisiert und am Ende sagt er, je nachdem wie viele Teilnehmer da waren, sagt er, hey, jeder zahlt jetzt, normalerweise sind es so irgendwie 8,60 Euro RMB. So. Und dann haben wir dort eine Gruppe bei WeChat und jeder zahlt dort dieses Geld ein. Total einfach. Also für ihn ist es natürlich eine große Erleichterung, kein Wechselgeld, ist es für alle einfach. Und das funktioniert eben nur, weil ich eben so ein Guthaben habe. So, wenn ich aber kein Guthaben habe, weil ich zum Beispiel keine chinesische Bank habe, dann funktioniert das natürlich nicht. Und der, ja, eine dort, ich weiß gar nicht, wo er genau herkam, der hat da gesagt, man, er kann das nicht machen über das Handy, das ist der Einzige. Und er hat dann irgendwie Bargeld. Der Organisator gesagt, ja, ich will aber kein Bargeld haben, ja. Also es war so ein Beispiel. Und neulich war ich in Xiaobei an einem Wochenende. Xiaobei ist so eine Gegend, wo relativ viele Afrikaner wohnen, aber auch viele Araber und da wird sehr, sehr viel Handel und Business hier betrieben. Ja, super interessant. Gibt sehr, sehr gutes Essen dort und ist ganz anders nochmal als der Rest von Guangzhou. Sehr, sehr interessant. Kann ich jedem mal empfehlen, sowas sich auch mal anzuschauen in China. Bin da aber nur wirklich ein paar Stunden durchgelaufen, habe ein bisschen eingekauft, einen guten Tee getrunken. Und dort habe ich auch gesehen, dass die Leute plötzlich alle mit Geldbündeln rumrennen. Ja. Also da war das auch so. Die haben halt oft keine, die Afrikaner sind ja oft unbanked. Also die haben auch nur in ihren eigenen Ländern vielleicht Mobile Payment. Das können sie aber hier nicht nutzen. Und viele haben halt auch keine Kreditkarten. Ja, weil du kannst ja mit Kreditkarten teilweise was machen, aber ich glaube, viele von denen haben keine Kreditkarten. Das heißt, die haben keine Möglichkeit, hier eigentlich das zu nutzen und kriegen auch kein chinesisches Bankkonto. Also du kannst nicht einfach so zu der Bank hier laufen ohne irgendwas und kriegst dann sozusagen ein Bankkonto. Du brauchst schon ein bisschen, sag mal, Qualifikation. Ich habe das auch nicht einfach so bekommen, ja. Ja, und das heißt, es gibt schon noch ein paar Leute, die das machen. Ich wurde so ein paar Mal von Afrikanern angequatscht, ob ich Bargeld habe. Und es war nicht unseriös. Also auf der Canton Fair und auch einmal hier unten im Gebäude, ich glaube, die haben wirklich, ob ich Bargeld habe, die wollten was tauschen. Es war, also aus meiner Sicht, keine Abzocke, aber gut. So, das heißt, es gibt noch welche. Und die Frage ist jetzt, wie stehe ich eigentlich dazu oder wie sieht die Zukunft aus? Also, Ich bin eigentlich ein Kreditkartenmensch. Ich kann auch gar nicht sagen, warum. Vielleicht hat es so ein bisschen was Klassisches, ob ich zu stark geprägt bin, immer noch von der amerikanischen Kultur. Ich fand immer einfach Kreditkarten, also gerade dieses Tap and Go, heißt es Tap and Go? Keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine. Einfach dranhalten und so, fand ich irgendwie cooler. Jetzt mit dem Smartphone, man kann es so zusammenfassen. Auf der einen Seite ist es unfassbar praktisch. Ja. Ich muss nur noch mein Smartphone mitnehmen. Ich brauche kein Geld. Also ich gehe komplett ohne, ich habe keinen Geldbeutel oder so mehr. Auch keine irgendwie, ich nehme keine Karten mit. Ja. Ich habe oft so immer gedacht, hey, es fehlt irgendwas. Ich kenne immer diesen Griff Handy und Geldbeutel. Immer so ein bisschen auch gucken. Brauche ich nicht. Nehme ich nicht mehr mit. Ja. Und dann eben Beispiele wie, gerade wenn ich irgendwie Kosten teile, ich habe es mit dem Fußball erwähnt, das ist super praktisch. Auch in Restaurants. Du scannst halt normalerweise nur die QR-Codes auf den Tischen. Weil ich jetzt mit mehreren Leuten da bin, kann jeder so ein bisschen seins bestellen, auch seins zahlen, wenn man irgendwo was trinken geht in der Bar oder so. Es ist natürlich super praktisch. Da habe ich immer direkt die Verknüpfung zu den Menüs. Oder auch wenn ihr überlegt, Straßenessen, ja, mein Hygienefaktor. Wenn ich jetzt irgendwas bestelle, vorher habe ich dieses dreckige Bargeld, dann der Verkäufer, der irgendwie noch hier gerade sein Hühnchen mit Öl irgendwie übergießt und dann hast du da irgendwie dieses Geld. Heute redest du mit dem, kommunizierst, scannst das, bezahlst, fertig, ja. Natürlich super, super einfach für alle Beteiligten, ja. Auf der anderen Seite ist es halt irgendwie so, dass man sich noch abhängiger von dem Smartphone macht. Und ich bin jemand, der sogar ganz oft in den letzten Jahren, gerade nachmittags, wenn ich irgendwie raus bin, ohne Smartphone raus bin. Nur mit meinem Kindle zum Lesen und ein bisschen Cash in der Tasche, um meinen Kaffee zu bezahlen. Und das habe ich sehr genossen. Ja, so ein bisschen diese Trennung, weil ich eben nicht die ganze Zeit sozusagen das Gefühl habe, weil das Smartphone nicht nur Teil meines Lebens, sondern Teil meines Körpers ist, fast schon, um es übertrieben zu sagen. Und das ist halt schon so, ja, dass man hier halt da komplett abhängig ist. Ja, jetzt geht gar nicht um die Angst, was ist denn, wenn bei meinem Smartphone der Akku leer ist. Ja, dafür haben wir hier Lösungen gefunden, weil man überall die Sachen laden kann und so weiter. Aber es ist halt so ein bisschen, mir gefällt das eben nicht ganz, was man das Gefühl hat, man ist nur noch Teil davon. Wenn ich sehe, wie Leute hier rumlaufen, die einfach nur noch auf ihr Handy starren, es ist schon bedenklich. Und das Schlimme ist, man kann dann selbst teilweise auch gar nicht so viel dagegen machen, weil man eigentlich da keine Wahl hat, ja. Also das ist immer halt so ein, ich kenne immer nur das englische Wort für Trade-off. Ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Es ist halt immer so ein Kompromiss. Ja, nehmen wir Kompromiss von Vor- und Nachteil, ja. Zukunft, ich denke, es wird irgendwann noch sicherlich bessere Lösungen geben, weil wir wissen ja, Smartphone wird irgendwann auch ausgedient haben. Hier in vielen Shops gibt es schon so Scanner, einfach wo man so das Handgelenk oder die Hand drauf hält, theoretisch damit bezahlen kann. Das wird aber nicht großartig genutzt. Ich denke aber, wir werden da sicherlich Lösungen haben in der Zukunft, die dann halt über, ob es über einen Ring ist, über eine Uhr, über Gesichtserkennung, was weiß ich, die dann das auch wieder so ein bisschen wegnimmt. Was dann nach dem Smartphone genau kommt mit Hologramm, was weiß der nicht, oder irgendwelchen Linsen und Brillen, ja, keine Ahnung, kennen sich andere besser aus. Ich denke, es wird dann irgendwas anderes geben, ob das dann so viel besser ist, weiß ich nicht. Werden wir hier bargeldlos leben? Ich denke, China wird das nach wie vor zulassen, dass man Bargeld mehr oder weniger akzeptiert. Auf der anderen Seite, ihr könnt euch vorstellen, gerade in China, für die ist es natürlich sehr, sehr praktisch, weil sie dadurch eigentlich die Geldströme viel besser kontrollieren können. Sie wissen im Prinzip, was die Leute machen, theoretisch, ja, können es nachvollziehen. Sie können größere Geldströme damit natürlich kontrollieren. Das ist auch der Grund, warum viele andere Länder das ja machen, weil sie eben dadurch auch vor allem so den schwarzen Markt, illegalen Handel und so weiter erheblich eindämmen können. Und ich weiß, gerade in Deutschland steht man dem Ganzen eher ablehnend entgegen. Es hat wirklich die Pandemie gebraucht, dass die Leute jetzt vom Bargeld zu Kreditkarten übergehen. Die meisten Leute haben dadurch wirklich jetzt angefangen, mit Kreditkarte zu bezahlen. Das ist eigentlich unglaublich, dass allein dadurch jetzt die Leute dazu bewegt wurden, wo sich da jetzt gar nicht so viel geändert hat, aber es sind halt dann Gewohnheiten. Ich weiß aber, viele lehnen das quasi ab und sagen und demonstrieren ja sogar dagegen. Also es wäre natürlich auch hier in China sich vorstellbar, dass man gegen Bargeld, gegen die Abschaffung des Bargeldes demonstriert. Was viele nicht wissen, Deutschland ist da extrem. Es ist auch eines der einzigen Länder auch in Europa, wo du größere Summen für teilweise sogar, wenn du ein Haus kaufst, für ein Auto kaufst, kannst du das in Deutschland größtenteils immer noch mit Bargeld theoretisch machen. Macht jetzt nicht jeder, ja. Nicht jeder geht jetzt zum Autohändler und kauft die S-Klasse mit einem Koffer von Geld. Theoretisch geht das aber. Es kann alles da ein paar Fragen gestellt werden. In anderen Ländern in Skandinavien sowieso, aber auch in den USA oder so, unvorstellbar. Unvorstellbar. Ja, wird niemals funktionieren. Und das muss man leider auch sagen, ist ein Grund, warum Deutschland eines der größten Geldwäscheländer der Welt ist. Das ist wirklich Realität, ja. Wenn ihr euch manchmal fragt, warum auch so viele Leute gerne nach Deutschland kommen und hier gewissen Handel betreiben, es geht halt, ja. Also, dass du halt unglaublich einfach Geld waschen kannst im Vergleich zu anderen Ländern. Insofern, ich glaube, dass in Deutschland auch noch einiges passieren wird und wir irgendwann schon in einer mehr oder weniger bargeldlosen Welt leben werden. Ja, und wenn ich mir die Welt anschaue, dann geht der Trend dorthin. In Asien sowieso, wobei China da eine Ausnahme ist bisher. Also es gibt kein Land hier, egal wo ich jetzt war, Malaysia, Thailand, auch Taiwan zum Beispiel, wird noch viel, viel mehr mit Bargeld bezahlt. Da ist China eine absolute Ausnahme. Aber wir wissen ja auch, China ist da oft in so einer Vorreiterrolle und auch in anderen Ländern ist es historisch ja schon so wie in den USA, auch in Europa. Also das wird aus meiner Sicht kommen. Die Frage ist dann mehr oder weniger, was da passiert. Und ja, für mich wichtig, dass man sich halt nicht zu arg abhängig von der Technologie macht und sagt, zum Sklaven wird, sondern eher die Vorteile sozusagen nutzt. Ja, das ist mal so ein Einblick. Wie läuft diese Welt ab? Wie zahlen die Chinesen? Warum? Und wie sieht die Zukunft eigentlich aus? Das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Xia. Hui. 钱